Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Wir haben das letzte Mal eingeführt zu unserem Lieblingspolitik-Podcast. Wobei, wenn man manchmal auf Bundes- und sonst wie Ebene schaut, ist Lieblingspodcast in Politik vielleicht irgendwie ein Widerspruch in sich. Wir geben uns Mühe. Ne?
Ja, auf jeden Fall wird die Politik, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz, ganz viel Anlass geben, um sich mal wieder mit der großen Politik zu beschäftigen. Also mit dem, was tut sich jetzt im Bundestagswahlkampf, was tut sich nach der Bundestagswahl am 23. Februar auf der Bundesebene. Also freut euch auf, ich glaube, einige Folgen, in denen wir die Konsequenzen aus dieser politischen Neuorientierung für Deutschland behandeln werden. Aber heute haben wir etwas ganz anderes vor.
Heute schauen wir mal wieder auf Wiesbaden, auf unsere Heimatstadt, auf deinen Wahlkreis.
Genau, und wir haben gedacht, zum Start des neuen Jahres sollten wir auf jeden Fall den Blick auch mal wieder ein bisschen nach innen richten und uns mal mit Wiesbadener Belangen beschäftigen. Und wir wollen uns mit ganz speziellen Wiesbadener Belangen beschäftigen, nämlich mit dem Sport. Und dafür haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Unser Gast ist, das glaube ich, darf man beim Mann sagen, 1968 geboren, Vater von drei Kindern, hat Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung und Controlling in Wiesbaden studiert. Also man könnte sagen, ein Wiesbadener Gewächs, aber die Familie ist eigentlich ursprünglich in Taunusstein zu Hause und hat dort auch ein ganz berühmtes Unternehmen gegründet. Jetzt werden die Einheimischen schon wissen, wen ich meine. Es geht um Wasserfilter und überhaupt um Wasseraufbereitungstechnik im weitesten Sinne. Und sie tun sich in der Sportpolitik in der Landeshauptstadt ganz besonders hervor, denn ihm und seinen Mitstreitern verdankt Wiesbaden die Tatsache, dass wir überhaupt einen Verein im Profifußball haben. Herzlich willkommen, Markus Hankamer.
Ja, freut mich hier zu sein. Vielen Dank. Und gebürtig sogar in Wiesbaden. Also insofern. Ein echter Wiesbadener, kann man sagen. Oder vielleicht sogar noch besser, ein gutes Beispiel für das Miteinander von Taunusstein und Wiesbaden.
Und das echter 68er, ich kenne das von mir auch, weil ich auch dieser Jahrgang bin. Ja. Kommt das daher, dass man als kleines Kind denkt, was haben die mit 68er? Was bin ich gemeint oder was?
Ja, es kommt ja so ein bisschen aus der Gesellschaft, aus der, wie sich damals die Zeiten entwickelt haben und dieses. Ja, also ein bisschen diese Hippie-Kultur und dieses Freiheitsmoment und das habe ich ja nicht miterlebt, aber trotzdem sage ich, ich fühle mich als echter 68er und insofern ist das immer wieder eine kleine Anekdote
wert. Ja. Genau.
Ja, das stimmt. Also so einen Symbolgehalt hat mein Geburtsjahr nicht. Das liegt ja 3 Jahre vorher. Mit 65, das assoziiert man mit 65, außer dass es ein katastrophaler Weinjahrgang war. Aber das ist jetzt auch keine gute Assoziation. Es ist der erste Jahrgang, weil wir im Moment so viel über Demografie auch reden. Es ist tatsächlich der erste Jahrgang, in dem die Geburten zurückgingen. Also 64 war der Babyboomer-Jahrgang, wo wir den absoluten Peak in der Geburtenzahl hatten. 65 zählt auch noch zu den Babyboomern, aber das war das erste Jahr, in dem es geringfügig weniger Geburten schon gab und ja, seither schlagen wir uns eigentlich eher mit dem Phänomen zurück, zu wenig Nachwuchs zu haben, was ja auch bei uns zu Fachkräftemangel etc. führt. Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Das hat jetzt noch nichts mit Sport zu tun, aber Sie führen nun wirklich ein weltweit agierendes Unternehmen. Den Namen kennt hier in Wiesbaden sowieso jeder, aber wir kommen nochmal bei der Arena des SVW in Wiesbaden drauf zu sprechen.
Wahrscheinlich nicht vermeiden lassen.
Auf jeden Fall. Wir haben auch da überhaupt keine Probleme damit. Wir unterliegen hier keinen Werbebeschränkungen. Wenn wir unsere Gäste vorstellen, tun wir das immer komplett. Spüren Sie das in Ihrem Unternehmen auch, den Fachkräftemangel? Also gibt es da einen Mangel und wenn ja, an welchen Kräften fehlt es denn im Moment so besonders?
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, dass wir noch das Glück haben, dass wir in vielerlei Hinsicht nicht so stark betroffen sind. Wir haben, glaube ich, das Glück, dass wir ein Unternehmen sind, was durchaus, ich sag mal, sehr attraktiv für Mitarbeiter ist. Wir tun auch sehr viel dazu, aber wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen, in welcher Branche wir tätig sind. Wasser ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr zukunftsorientiert ist und für die Zukunft sehr wichtig ist. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hoch, sodass, und heute ist ja gerade in der jungen Generation, ist das Thema Purpose wird immer wichtiger. Und insofern, glaube ich, sind wir attraktiv. Ich glaube, hier am Standort im Rhein-Main-Gebiet auch ein sehr attraktiver Standort. Auch das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ich glaube, wir haben eine Unternehmenskultur, die gut ankommt. Also insofern ist das im Großen und Ganzen, haben wir gar nicht so viel Schwierigkeiten. Aber es gibt natürlich ganz spezielle Branchen, ganz spezielle Bereiche. Da ist es sehr, sehr anspruchsvoll. Also IT ist das beste Beispiel. Also im IT-Bereich suchen nicht nur wir, sondern fast jedes Unternehmen mittlerweile.
Und der öffentliche Dienst auch.
Überall. Also überall. Das ganze Thema Digitalisierung ist ja nicht so, dass das Thema abgeschlossen ist, sondern da kommt ja auch noch sehr, sehr viel. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da überhaupt Arbeitskräfte zu finden, ist extremst schwer. Extremst schwer. Und insofern müssen wir auch an der Stelle teilweise andere Wege gehen. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir als Unternehmen sehr international aufgestellt sind. Wir gerade in dem Bereich eben dann auch auf internationaler Ebene versuchen, dann Lücken zu schließen. Wir haben jetzt gerade angefangen, zum Beispiel in Indien, weil wir zufälligerweise eine Vertriebsgesellschaft in Bangalore haben. Bangalore ist die IT-Hochburg von Indien. Und dort ist es viel, viel einfacher, letztendlich Kräfte zu finden. Und wir haben gar keine andere Chance, weil wir werden nicht genügend IT-Leute finden. Und egal, wie man versucht, das Problem hier zu lösen, das werden wir gar nicht lösen können. Und deswegen ist das in dem Fall jetzt eine Ausnahmesituation, wo wir aber über diesen Weg, ich sag mal, ganz gut vorwärts kommen. Ansonsten gibt es, wir haben jetzt gerade für unseren ersten Britta Store, den wir eingerichtet haben, im Bereich, also praktisch klassischer Handel, jemanden zu finden, hat sich auch als nicht so einfach dargestellt. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist es bei uns noch nicht so dramatisch. Wenn ich mich umhöre mit Freunden, Bekannten, Kollegen, dann ist es so, dass es schon in sehr, sehr vielen Branchen da deutlich schwieriger ist, als das bei uns ist.
Also das freut mich auf jeden Fall natürlich, auch eben für Wiesbaden, für die Region, für Ihre Firma und für Sie persönlich. Jetzt bin ich aber neugierig, von dem Britta Store habe ich noch gar nichts mitbekommen.
Ja, Wo ist der denn? Der ist auch ganz neu. Das ist im Prinzip ist das ein Prototyp. Das ist ein praktisch, wir haben gesagt, wir wollen das intern erstmal durchführen, um zu lernen. Wir haben seit einiger Zeit oder schon seit langer Zeit natürlich einen internen Mitarbeiterverkauf. Das ist mit dem Mitarbeiterverkauf immer so eine Sache. Sie wissen das ja, Sie kennen sich ja mit den Themen ganz gut aus. Also das ganze Thema Versteuerung, geldwerter Vorteil und sowas. Ja. Wenn man Mitarbeitern dann etwas Gutes tun will, das wird einem gar nicht so leicht gemacht. Insofern machen wir das aber jetzt seit einiger Zeit auch online. Und wir haben jetzt aber festgestellt, dadurch, dass wir in den letzten Jahren unser Portfolio extrem erweitert haben, dass selbst unsere eigenen Mitarbeiter teilweise nicht alle Produkte kennen. Und deswegen haben wir gesagt, na, dann fangen wir doch einfach mal bei uns am Standort an. Ursprünglich war es geplant, einfach mal in so einer Garage den ersten Store mal praktisch intern auszuprobieren, um zu gucken, wie die Abläufe sind, wie sowas aussieht, um dann letztendlich auch draußen den ersten Store zu machen. Und wir haben jetzt angefangen, unseren ersten Store gerade kurz vor Weihnachten jetzt aufgemacht in Taunusstein am Standort und dort gibt es jetzt, und damit konnten wir dieses steuerliche Problem schön lösen, wir haben jetzt nämlich nicht nur einen Mitarbeiterverkauf dort, sondern auch einen Werksverkauf und da werden die gleichen Preise für alle externen auch angeboten und dann ist das steuerliche Problem an der Stelle gelöst und dementsprechend ist das brandneu. Und ich will ja nicht zu viel Werbung machen, aber es lohnt sich mal vorbeizuschauen.
Gut, also da haben wir auf jeden Fall eine neue Information verbreitet. Das wissen, glaube ich, wirklich noch nicht so viele. Also
wir sind doch noch gar nicht in die Öffentlichkeit gegangen damit. Also insofern ist das wirklich eine Premiere in dem Fall.
Wunderbar, also dann transportieren wir das sozusagen als Erste auf diesem Weg in die Öffentlichkeit. Vielleicht, lieber Hankammer, sagen Sie uns, damit wir Sie auch als Unternehmerpersönlichkeit richtig einordnen können, denn ich glaube, Das ist durchaus auch wichtig, um dann ihr sportpolitisches Engagement und was es für Wiesbaden bedeutet, auch richtig einschätzen zu können. Vielleicht erzählen Sie uns noch ein bisschen was so über Ihre Firma, in wie vielen Ländern Sie gerade operieren, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie haben, denn Sie haben es eben schon angesprochen, die Expansion, die Britta seit der Gründung auch über die Generationen der Familie hinweg genommen hat, das ist ja schon sehr beeindruckend.
Ja, ich glaube, wir sind nicht unzufrieden. Wir klagen auf hohem Niveau, möchte ich mal sagen. Wir sind durchaus ein sehr dynamisches Unternehmen. Das Unternehmen ist 1966 gegründet worden. Also wir werden nächstes Jahr unser 60-jähriges Bestehen feiern. Das Unternehmen hat mittlerweile eine Größenordnung von knapp über 700 Millionen Euro. Wir haben ungefähr etwas über 2200 Mitarbeiter weltweit. Wir sind sehr, sehr international. Wir machen deutlich über 80% unseres Umsatzes außerhalb von Deutschland. Der größte Teil ist in Europa. Wir sind aber auch insgesamt in 30 eigenen Vertriebsniederlassungen, also mit eigenen Vertriebsorganisationen in Nordamerika, in Asien und in Europa unterwegs. Wir haben darüber hinaus noch in weiteren knapp 60 Ländern Distributionspartner, sodass man unser Produkt wirklich, ich sag mal, in den meisten Ländern dieser Welt auch finden kann. Das Thema ist auch natürlich ein Thema, was nicht nur in Deutschland relevant ist, sondern international. Es ist schon fast etwas merkwürdig, dass jemand in Deutschland, und das ist ja so, dass die deutsche Wasserqualität nur wirklich, wenn man es international vergleicht und wenn man mal rumreist in der Welt, dann ist die deutsche Wasserqualität schon von hervorragender Qualität. Das ist so. Und dass gerade jemand in Deutschland dann auf die Idee kommt, einen Wasserfilter zu machen und dann daraus so eine Erfolgsgeschichte wird, ist natürlich auch etwas merkwürdig manchmal, wenn man die Geschichte erzählt. Aber es ist schon so, dass jetzt praktisch von hier Schritt für Schritt über all die Jahrzehnte das Unternehmen dann aufgebaut worden ist, sich internationalisiert hat. Wir haben drei Geschäftsfelder. Das, was man kennt, ist der Consumer-Bereich mit den Produkten, die man auch im klassischen Handel finden kann. Wir haben aber noch zwei andere Geschäftsbereiche. Das eine sind, wir nennen es intern Dispenser, das sind Tafelwasseranlagen, wo man auf Knopfdruck unterschiedliche Wasserqualitäten bekommt, also Sprudelwasser, stilles Wasser, gekühlt oder auch kochendes Wasser direkt, was man dann nutzen kann. Das wird sehr stark in zum Beispiel Krankenhäusern, im Corporate-Bereich, also in Büros, in Produktionsstätten verwendet oder auch im Bereich Horeca, also Gastronomie, in Hotels. Und das ist ein sehr, sehr stark wachsendes Geschäft. Das ist im Prinzip unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, die Zukunft, wie man an solchen Orten Wasser trinkt. Und das gilt für den Consumer-Bereich genauso wie für diesen Dispenser-Bereich, weil es viel, viel nachhaltiger ist. In Deutschland gibt es viele Glasflaschen, aber auch da, diese Glasflaschen müssen hin und her transportiert werden, was für die Umwelt schädlich ist. Weltweit sind die meisten Flaschen aus Plastik. Das heißt, es werden extrem viele Plastikflaschen jedes Jahr einmal benutzt und weggeschmissen. Das sind viele Milliarden von Plastikflaschen. Und wir können eben mit unseren Produkten extrem viel Plastik einsparen, aber auch extrem viel CO2-Emissionen. Das heißt, nur ein Bruchteil der CO2-Emissionen wird produziert durch unsere Lösung. Insofern ist das eben, wie ich es vorhin gesagt habe, eben eine Zukunftsbranche und etwas, was sehr attraktiv ist. Und last but not least gibt es ein drittes Geschäftsfeld, das ist der Professional-Filter-Bereich. Wenn man irgendwo einen schönen Kaffee zieht aus einer ordentlichen Kaffeemaschine, dann kann man davon ausgehen, dass da ein Filter vorgeschaltet ist. Und die Chance ist auch nicht so klein, dass der von uns ist.
Also das ist wirklich eine beeindruckende Story. Jetzt würde man ja mal so aus der Hand sagen, das reicht eigentlich, um jemanden voll auszulasten. Als Wirtschaftspolitiker, wir unterhalten uns ja hier auch jetzt eben über Wirtschafts- und Finanzpolitik, auch irgendwie über andere Politikfelder. Aber im Moment beschäftigt uns das ja auch gerade im Vorfeld der Bundestagswahl sehr, weil wir hören ja überall, es wird nicht mehr in Deutschland investiert. Die Unternehmerinnen und Unternehmer kehren Deutschland den Rücken. Umso schöner ist es ja, hier ein lebendiges Gegenbeispiel vor sich zu haben, der sich zum Standort bekennt und tatsächlich Zeit und Lust und Engagement aufbringt, um neben der Führung eines solchen Weltunternehmens auch noch einen Fußballverein nicht jetzt direkt zu managen, aber eben ja zum am Laufen zum Laufen zu bringen erstmal, am Laufen zu halten. Wiesbaden mit einem Stadion zu beglücken, das natürlich logischerweise auch Britta Arena heißt. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, als Wiesbaden da oben halt so ein Sportfeld an der Berliner Straße hatte, aber auch keinen, muss man ehrlicherweise sagen, keinen Fußballverein, von dem man so außer Wiesbadens irgendwie die Welt gesprochen hätte. Na gut, bis zur Welt ist es vielleicht auch noch ein Stückchen für den SVW in Wiesbaden. Aber was motiviert jemanden wie Sie zu sagen, das ist jetzt noch so ein Feld, neben allem, was ich als Unternehmer zu tun habe, da möchte ich mich auch noch engagieren und da will ich auch so eine Erfolgsgeschichte schreiben, wie sie der SVW in Wiesbaden ja in den vergangenen Jahren auch geschrieben hat.
Ja, das ist im Prinzip, ist das, hat das auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun oder auch mit der Geschichte meiner Familie zu tun. Entstanden ist das Engagement meines Vaters, der ja angefangen hat, im Prinzip den Verein zu führen und auch den Verein sozusagen zu einem, bis in die zweite Liga zu führen, also bis zu einem Profiverein zu bringen. Das Ganze ist entstanden, das wissen die wenigsten, weil ich damals als kleiner Junge in Wehen Fußball gespielt habe. Wie das eben oft so ist, das sind so die Geschichten des Lebens. Ich habe bin in Wehen aufgewachsen, zumindest die meiste Zeit meiner Jugend, habe dann angefangen in Wehen Fußball zu spielen. Mein Vater ist mitgekommen zu den ersten Spielen und dann ist er irgendwann zu den Spielen der ersten Mannschaft gegangen und dann hat man ihn gefragt, ob er sich nicht engagieren will und dann hat er sich engagiert. Und bei meinem Vater war es so, dass er gesagt hat, ich mache nicht so viele Dinge, aber die Dinge, die mache ich gerne erfolgreich. Und das war so sein, war gar nicht so der große Fußballfan, kam gar nicht so sehr aus dem Fußball, aber wie gesagt, ist dann immer bei den Spielen gewesen, mehr und mehr. Und so hat sich das entwickelt und hat er gesagt, ich möchte diesen Verein auch erfolgreich in die Zukunft bringen. Und ich bin dann, nachdem ich dann meine Schule, meine Ausbildung abgeschlossen habe. Ich bin dann erstmal 3 Jahre ins Ausland gegangen. Ich war in Südamerika und bin dann irgendwann zurückgekommen und bin dann auch irgendwann ins Unternehmen eingestiegen, habe eine Familie gegründet, hatte gar nicht so viel Zeit und habe mich gar nicht so sehr mit dem Verein in der Zeit beschäftigt. Und es ging eigentlich los, dass ich dann wieder zum Fußball näher gekommen bin hier. Damals, als wir aufgestiegen sind, das erste Mal in die zweite Liga, als es darum ging, das Stadion, die Britta Arena hier zu errichten. Und damals war das für den Verein, der eine extrem kleine Geschäftsstelle hatte, ganz, ganz wenige Mitarbeiter. Das war damals ein Wahnsinn, im Prinzip auf einmal Profifußball bestreiten zu können. Und es ging dann auch darum, dieses Stadion zu bauen. Das war ja damals ein Wahnsinnsprojekt innerhalb von 16 Wochen. Bauzeit, ein solches Stadion hinzustellen, ist, glaube ich, bisher noch nicht getoppt worden in Deutschland. Und ich bin damals dann zu meinem Vater gegangen, habe gesagt, pass auf, ich habe damals schon das Unternehmen Britta geführt, schon einige Jahre, und ich habe dann gesagt, pass auf, lass uns dich unterstützen jetzt, weil wir schon zwar keine Fußballstadien gebaut haben in Projektarbeit, aber schon Produktionswerke zum Beispiel gebaut haben, und deswegen, wie man sowas führen muss, so ein Projekt, das war dann klar. Und so bin ich praktisch da reingerutscht und bin dann auch nicht mehr rausgekommen, weil das dann nicht nur der Stadionbau war, sondern im Endeffekt ich dann auch angefangen habe, mich zu engagieren im Verein. Und so bin ich da reingerutscht. Und es ist im Prinzip so, ich bin Familienunternehmer. Ich habe mein Vater das Unternehmen 33 Jahre geführt. Ich führe das Unternehmen jetzt, glaube ich, im 27. Jahr. Und also das Unternehmen Britta hat nicht allzu viele CEOs oder Geschäftsführer gehabt, die das Unternehmen geleitet haben. Und beim Fußball ist es jetzt ähnlich. Also ich mache jetzt eben seit, glaube es war 2008, bin ich jetzt auch Präsident des Vereins. Mein Vater hat vorher den Verein viele, viele Jahre geführt. Also es liegt so ein bisschen in der DNA vielleicht zu sagen, wenn wir was machen, dann wollen wir das richtig machen, dann wollen wir das erfolgreich machen und wir wollen es vor allen Dingen nachhaltig machen. Und ich glaube, dass das auch eines der Erfolgsrezepte ist. Wir haben zwar ein schwieriges Jahr hinter uns in 2024 mit dem Abstieg aus der zweiten Liga, aber insgesamt glaube ich, ist das eine der Stärken, die wir haben, dass sehr viel Kontinuität in dem Verein ist, dass sehr nachhaltig gearbeitet wird, sehr zukunftsorientiert und die Horizonte eher längerfristig sind. Und das ist so, sind so die klassischen Attribute eigentlich eines Familienunternehmers, würde ich sagen.
Ja, und das tut, glaube ich, in diesem Falle dem Verein und der Stadt auch sehr gut. Denn ich sage, ich kann mich jetzt zurückentsinnen, als ich aufgewachsen bin in Wiesbaden, fand Wiesbaden auf der Fußballlandkarte überhaupt nicht statt. Und die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, wenn ich das mal so formulieren darf, hat noch überhaupt keinen Bezug zum Fußball. Also wenn man sich für Fußball interessiert hat, naja, es gab dann die Leute, die sind auf die Ebsch-Seite gekommen, die haben sich dann irgendwie mit Mainz arrangiert. Ansonsten wurde man wie ich Eintracht-Fan. Das war eigentlich so das Angebot hier im Ballungsraum. Und ich meine, ist ja auch im Bereich der Bundesliga, also der ersten Bundesliga, nach wie vor der Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wo der SVW ihn damals eigentlich gespielt hat. Wo haben Sie angefangen? Also wo hat der Verein angefangen, als Sie ihn übernommen haben oder als Ihr Vater ihn übernommen hat?
Als ich in der Jugend gespielt habe und mein Vater dann dort, damals hieß das glaube ich noch Vorstand, als er dort begonnen hat, hat der Verein in der A-Klasse gespielt. Also so wie viele Vereine hier in Wiesbaden selbst oder im Umkreis, ein ganz normaler, durchschnittlicher Breitensportverein. Und so hat das angefangen und dann... Ja, und dann hat sich das eigentlich relativ schnell, muss man sagen, innerhalb von 5, 6 Jahren hat sich das entwickelt von der A-Klasse bis damals in die Oberliga Hessen. Die Oberliga Hessen war damals die dritthöchste Spielklasse in Deutschland, war kein Profifußball, war direkt unter der zweiten Liga. Und dann sind auch verschiedene Reformen gekommen, Klassenreformen, wo dann erst Regionalliga gegründet worden ist, irgendwann auch dritte Liga gegründet worden ist. Aber seitdem hält sich der Verein jetzt, seit wir dann das erste Mal in den Profifußball gekommen sind, damals mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2007, seitdem sind wir ununterbrochen im Profibereich. Und es ist schon auch, ich sehe das und höre das oft hier, dass manchmal auch kritisch gesehen, und der Wiesbaden ist ja sehr anspruchsvoll. Also da geht, ich sag mal, bei vielen unter zweiten Liga geht da nichts. Aber es ist schon auch anspruchsvoll, wenn man mal schaut, was für Traditionsvereine, was für Vereine in der dritten Liga, ja selbst in der Regionalliga spielen. Also es gibt eben sehr, sehr viel, Fußball ist ja nun mal der Sport in Deutschland, es gibt sehr, sehr viel Konkurrenz. Und ich sag mal, für einen Verein wie uns, sich dann über all die Jahre im Profifußball, ich sag mal, einzunisten, möchte ich mal sagen, das ist auch schon... glaube ich, keine schlechte Performance. Aber nichtsdestotrotz, mein Vater hat immer gesagt, Stillstand bedeutet Abstieg und deswegen streben wir nach mehr und wollen auch wieder zurück in die zweite Bundesliga.
Das ist doch schon mal eine wunderschöne Botschaft. Also die werden die anspruchsvollen Wiesbadenerinnen und Wiesbadener bestimmt auch sehr gerne hören. Und Sie haben ja völlig recht mit den klangvollen Namen. Also wenn wir uns mal vorstellen, zweite Liga, ich meine, da spielt der HSV, da spielt Schalke, da spielt, weil ich in Nürnberg geboren bin, muss ich das einfach sagen, der altberühmte Club, der auch mal wieder in die erste Liga aufsteigen könnte. Aber das ist ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen.
Ganz interessant, im letzten Jahr, als wir eben noch in der letzten Saison, als wir noch zweite Bundesliga gespielt haben, dann hatten wir ein Auswärtsspiel in Schalke. Und als wir in Schalke gespielt haben, da waren über 60.000 Zuschauer da. Und das war das an diesem Spieltag das meistbesuchte Profifußballspiel in ganz Deutschland. Also mehr als jedes Spiel in der ersten Liga. Und da sieht man, dass auch da kann man sehen, sozusagen die Attraktivität auch der zweiten Bundesliga. Aber wie gesagt, selbst auch die dritte Liga ist durchaus attraktive Liga mit hochinteressanten Namen. Also 1860 München, ob das Dynamo Dresden ist und so weiter. Also da sind ganz, ganz viele auch namhafte Mannschaften und es wird auch ein ganz ordentlicher Fußball gespielt.
Oh ja, das kann ich wirklich auch bestätigen, auch wenn ich terminlich nicht so häufig dazu komme, da zu sein. Aber wenn, dann macht es immer großen Spaß. Also gut, wenn man gewinnt, macht es natürlich am meisten Spaß. Aber das ist ja das Wesen des Fußballs, das kann auch nicht immer sein. Aber ich empfehle es wärmstens und komme ja auch bald wieder ins Stadion, freue mich da auch schon drauf. Gehen Sie, wenn Sie können, zu jedem Spiel ins Stadion? Also schaffen Sie das auch bei Ihrem Programm?
Ja, also ich hab das und unsere Leute beim Sportverein wissen das auch sehr gut, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe ja noch eine Familie und ich möchte auch, dass das funktioniert. Deswegen habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, habe gesagt, also zu den Heimspielen bin ich immer da, wenn ich vor Ort bin. Ich bin auch viel auf Reisen, deswegen, wenn ich mal nicht da bin, dann geht es natürlich nicht. Aber ansonsten bin ich bei jedem Heimspiel da. Ich nehme auch so die, ich sag mal, entweder außergewöhnliche Auswärtsspiele oder Auswärtsspiele, die jetzt in einem Umkreis sind, was man noch relativ zügig erreichen kann, dann nehme ich die auch noch mit. Aber ich bin jetzt nicht der... der Präsident, der jetzt jedes Wochenende auf jedes Stadion in Deutschland fährt. Das bin ich nicht, weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dafür hat die Familie für mich auch eine zu hohe Priorität.
Ich will es nochmal unterstreichen, das ist wirklich ein großartiges Engagement. Das färbt ja auch ab, ich meine, bei allem Anspruch, aber die Wiesbadener und Wiesbadener identifizieren sich mittlerweile damit, sind stolz darauf, dass sie eben einen Verein jetzt auch im Profifußball in der zweiten oder dritten Liga haben. Das hätte ich mir in meiner Jugend nicht unbedingt träumen lassen. Erzählen Sie uns doch noch ein bisschen, lieber Herr Hankamer, wie ist denn der Verein nach Wiesbaden gekommen? Also ich weiß noch, das ist ja irgendwie so plötzlich fast einem wie aus heiterem Himmel, also wenn man jetzt nicht in der Szene engagiert war, vor die Füße gefallen. Plötzlich hatte Wiesbaden einen Fußballverein. Ich weiß noch, ich war damals gerade nicht in Wiesbaden beruflich und sagte, das ist auch mal eine schöne Überraschung.
Ja, ich glaube, dass das schon auch eine außergewöhnliche Geschichte ist. Also in Taunusstein, die es kennen, wissen, das ist oben auf dem Hallberg in Wehen. Das ist, wenn man so will, also gar nicht weit weg hier von Wiesbaden. Also das könnte genauso ein von der Distanz her ein Stadtteil von Wiesbaden sein. Also es ist jetzt keine große Distanz. Man ist in 10 Minuten von Wiesbaden nach Wehen gefahren. Aber die Problematik ist ein bisschen, dass die Infrastruktur vor Ort, also die ganzen Wege im Prinzip, das ist extrem schwierig. Wenn Sie der Verein hat damals 3 Jahre lang, ich sag mal, am Tor zur zweiten Liga geklopft, sodass es schon absehbar war, dass man durchaus realistischerweise die Chance hat. Ob man es schafft, weiß man vorher natürlich nie, aber man hat gesehen, dass man realistischerweise die Chance hat, vielleicht wirklich irgendwann zweite Liga zu spielen. Das war ja auch der große Traum meines Vaters, als er in der A-Klasse angefangen hat. und man hat sich dann natürlich die Frage gestellt, naja, wie wollen wir das denn bewerkstelligen? Weil damals auf dem Hallberg, selbst im Aufstiegsjahr, waren im Schnitt 900 Zuschauer beim Spiel. Das kann man dann noch sehr gut machen auf dem Hallberg. In der zweiten Liga ist natürlich, wenn man dann auf einmal Mannschaften hat, Sie haben es ja gerade genannt, HSV, Schalke und ich weiß nicht was, da kommen natürlich alleine Auswärtsfahrer schon viel mehr mit und aber auch natürlich hier Einheimische, die aus der Region kommen. Und das haben wir ja gesehen. Wir haben im letzten Jahr haben wir bei 11.500 Zuschauern, die ins Stadion reinpassen, haben wir einen Schnitt von deutlich über 9.000 Zuschauern gehabt. Das kriegen sie in Taunusstein gar nicht abgebildet auf dem Hallberg. Das geht nicht, weil sie kriegen die Fans, wenn die hier, kommt ja immer darauf an, wie die anreisen, aber einige reisen mit Bussen an, einige reisen mit dem Zug an. Wie kriegen sie die jetzt vom Wiesbadener Hauptbahnhof nach Taunusstein auf den Hallberg? Das haben wir damals gesehen, das funktioniert nicht. Das würde Taunusstein an der Stelle oder auch den Ortsteil Wehen einfach vom Verkehr her überfordern. Und das war eigentlich der Auslöser, warum man angefangen hat, drüber nachzudenken. Als man dann drüber nachgedacht hat, hat man natürlich auch andere Vorteile gesehen, weil in der Landeshauptstadt zu spielen. Und wir haben ja auch dann die Entscheidung getroffen, dass wir unter dem Namen Wehen Wiesbaden spielen. Davor haben wir ja nur unter Wehen gespielt. Da waren wir der SV Wehen, irgendwann SV Wehen Taunusstein. Und irgendwann eben die Umbenennung, nicht des Vereins wohlgemerkt, das ist immer noch der SVW in Taunusstein, aber wir spielen unter dem Namen SVW in Wiesbaden, das haben wir gemacht, als wir hier in die Landeshauptstadt gegangen sind. Es ist natürlich auch insofern wesentlich einfacher, Wiesbaden ist natürlich deutlich bekannter als Taunusstein. Und Wiesbaden kann man auch lokalisieren und insofern war das auch an der Stelle jetzt, was das Thema Wahrnehmung angeht, was das Thema Image angeht, durchaus etwas, was auch sich nachher so entwickelt hat, dass das auch von Vorteil ist für den Verein. Heute ist es so, dass, glaube ich, man sagen kann, der SVW in Wiesbaden ist mittlerweile eines der, ich sag mal, Hauptattraktionen auch der Stadt Wiesbaden. Also das, was, weil es eben im Profifußball in der zweiten oder auch in der dritten Liga sehr, sehr bekannt ist. Also ich glaube, Wiesbaden hat auch vom Bekanntheitsgrad und deutlich gewonnen durch den Verein und ist auch immer wieder Gesprächsthema. Und insofern ist es, glaube ich, und das ist das Schöne dabei, ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, dass beide Seiten sehr schön davon profitieren. Und wie Sie gesagt haben, ist mittlerweile auch schön zu sehen, dass immer mehr Menschen mit Trikots in der Stadt rumlaufen. Wie gesagt, im letzten Jahr hatten wir einen Zuschauerrekord mit über 9000 Zuschauern im Schnitt. Also insofern ist das schon über die letzten Jahre etwas sehr, sehr Schönes gewachsen.
Auf jeden Fall. Und die Fans, die von außen ankommen, können einfach vom Wiesbadener Hauptbahnhof aus den ersten Ring hochlaufen und sind in 10 Minuten am Stadion. Also
logistisch
war es auch die, der der perfekte Standort.
Ja, ich freue mich, dass Sie das sagen, weil es wird oft gesagt, das ist nicht der perfekte Standort. Ich finde, es ist ein wirklich perfekter Standort und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, es ist fußläufig vom Bahnhof erreichbar, was extrem wichtig ist für viele, die das Spiel sehen wollen und eben nicht mit dem eigenen Auto anreisen können. Es ist direkt am Zubringer zur Autobahn an der Berliner Straße. Das ist auch perfekt. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass man von dort in die Stadt laufen kann. Wenn Sie gucken, wo heute Stadien neu gebaut werden, dann werden die in der Regel sehr, sehr weit außen gebaut. Ja, also die sind dann immer außerhalb von der Stadt. Da muss man manchmal eine halbe Stunde in die Stadt fahren. Und das ist etwas, was zwar verkehrstechnisch nachvollziehbar ist, aber es ist von der Atmosphäre her, es ist für die Zuschauer, dass sie sozusagen in Fußnähe dann auch in die Stadt gehen können und noch egal, irgendwo ein Bierchen trinken oder was essen oder sonst irgendwas machen wollen, dann ist das wirklich ein fantastischer Standort. Und er ist wirklich, glaube ich, ich glaube, es ist wirklich was Außergewöhnliches ist, alle diese Dinge zusammenzubringen. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr happy an dem Standort.
Wunderbar.
Und warum wird er als nicht so perfekt dann von einigen angesehen?
Naja, manchmal politisch, man muss sich halt, wenn man sozusagen mit dem Thema Stadion und Veranstaltungen auseinandersetzt, dann ist es natürlich so, wenn dann Leute kommen, es gibt viele Anwohner, die das nicht so gerne haben, dass dann was los ist in der Stadt. Deswegen werden ja auch, gibt es ja oft bei Festen oder bei Konzerten oft große Restriktionen, bis wann das passieren darf. So ist es bei Fußballspielen oder bei anderen Veranstaltungen letztendlich auch in der Arena. Deswegen wird oft gesagt, sozusagen von politischer Seite, das ist nicht der ideale Standort, weil es dann auch wieder Menschen gibt, die das nicht toll finden die das gerne sozusagen weit weg von der Stadt hätten. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es toll ist, weil es eben nicht mittendrin in der Stadt ist, sondern am Rande, wie gesagt, mit den Vorteilen, die ich eben beschrieben habe. Und deswegen glaube ich, ist es eine tolle Kombination. Was man sagen muss, einen Nachteil gibt es dort, wir sind räumlich begrenzt. Ja, das heißt, wenn man natürlich auf der grünen Wiese wäre und hätte noch viel Platz drumherum, wäre das von Vorteil. Das ist sozusagen der Preis, den wir dafür bezahlen müssen. Aber trotzdem, der Standort ist klasse und deswegen zahlen wir den Preis auch gerne.
Also wenn der Verein irgendwann in die erste Liga aufsteigt, dann müssen wir wahrscheinlich über ein neues Stadion nachdenken.
Dann rede ich nochmal mit dem Finanzminister. In Hessen, was wir da tun können.
Ja, dann richte ich mich ja schon mal darauf ein, was da auf mich zukommen könnte. Aber weil Sie eben schon so schön die Brücke zur Politik geschlagen haben, und das kennen wir, das ist ja in der Politik immer so, es gibt nie das eine Event, wo also jeder einem zujubelt. Sie haben das eben gerade am Beispiel des Stadionbaus beschrieben, was für Debatten es auch hier durchaus in der Stadt mindestens mal gab, vielleicht teilweise sogar noch gibt. Wie sind Sie denn überhaupt aber so sportpolitisch aufgenommen worden, als Sie angefangen haben, mit dem Verein sich hier in Richtung Wiesbaden zu engagieren? War da von Anfang an auch wirklich, waren das sozusagen gleich offene Arme nach dem Motto, ach, wie großartig, dass wir jetzt hier einen Zweitligaverein nach Wiesbaden kriegen? Oder mussten da doch so auch manche Widerstände überwunden und manche Überzeugungsgespräche geführt werden?
Ja, es war nicht so einfach. Also es ist ja nie so, dass man für jeden jetzt sprechen kann. Es gab natürlich Menschen, die haben sich gefreut, das ist keine Frage. Ich würde sagen, gerade in der Politik hier lokal, aber auch insgesamt oft wird ja dann immer viel gesprochen, viel geredet, und dann wurde oft immer gesagt, ja, ist ja gar kein Wiesbadener Verein und das ist ja Taunusstein und was wollen die denn hier? Und das waren so Diskussionen, die am Anfang gelaufen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie verstanden, weil ich bin eigentlich das beste Beispiel dafür, dass, abgesehen von der Tatsache, dass ich auch sehr viel international unterwegs bin, und das prägt ja natürlich auch, ja, bekommt man, glaube ich, eine etwas andere Perspektive auf viele Dinge. Aber ich habe nicht verstanden, dass jetzt da zwischen Taunusstein und Wiesbaden da so eine Diskussion entstanden ist bei manchen Leuten oder auch teilweise in der Stadtpolitik seinerzeit, ist ja schon länger her, wo dann immer gesagt wurden, ja, also ob das dann wirklich sinnvoll ist für die Stadt und so weiter und so weiter. Also viele kritische Stimmen. Mittlerweile über die Jahre hat sich das Schritt für Schritt kontinuierlich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Ich muss sagen, dass wir mittlerweile sowohl was die Stadtpolitik angeht, als auch was die Menschen in der Stadt angeht, was das Umfeld angeht, dass diese Diskussionen mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich, also ich will nicht ausschließen, dass das noch irgendwo mal diskutiert wird, aber es ist eigentlich kein Thema mehr. Und das ist eigentlich schön, weil das ist ein Zeichen dafür, dass der Verein angekommen ist, dass er angenommen worden ist. Ich habe eben auch von den Zuschauerzahlen gesprochen, von Menschen, mehr und mehr Menschen, die man in der Stadt rumlaufen sieht und in der Region rumlaufen sieht mit Trikots vom SVW in Wiesbaden. Also insofern hat sich das sehr, sehr gut entwickelt, aber es war kein Selbstläufer. Wir mussten auch viel dafür tun, aber es hat sich glücklicherweise auch sehr schön entwickelt.
Ja, ich würde sagen, die Identität ist jetzt eindeutig gegeben, also auch die Identifizierung eben von Verein und Stadt und Region. Wenn wir über Sportpolitik reden, normalerweise, wenn man sich kommunalpolitisch mit Sportförderung beschäftigt, dann beschäftigt man sich, ich sag mal, mit den kleineren Vereinen vor Ort in aller Regel mit der Frage Breitensportförderung, was können wir tun, damit sich Menschen auch dort eben engagieren, ehrenamtlich und dafür sorgen, dass halt auch gerade unsere jungen Menschen sich dann da bewegen, etc. etc. Geben Sie uns doch einen kleinen Einblick, was braucht ein Profiverein wie der SVW in Wiesbaden eigentlich an politischer Unterstützung und wie oder wo braucht er vielleicht auch keine? Also wo sind die Zusammenhänge jetzt gerade für einen solchen Profiverein mit der Politik vor Ort?
Es gibt verschiedene Felder, wo diese Beziehung beziehungsweise diese Ebenen sehr, sehr wichtig sind. Ja? Dieses Miteinander auch extrem wichtig ist. Das eine ist natürlich die Infrastruktur. Infrastruktur sowohl, was das Stadion angeht, also die Britta Arena hier in Wiesbaden, als auch unser Trainingszentrum und auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist ja in Taunusstein. Und in beiden Städten ist es extrem wichtig, weil es letztendlich für die Entwicklung des Vereins extrem wichtig ist, auch die Infrastruktur kontinuierlich weiterzuentwickeln. Aber weil es natürlich auch immer wieder neue und weitere Anforderungen von der DFL oder vom DFB gibt, die erfüllt werden müssen. Sonst bekommt man keine Lizenz. Mhm. Und dementsprechend gibt es permanent Themen, Projekte, die man alleine als Verein logischerweise gar nicht stemmen kann, weil dann geht es um Genehmigungsverfahren, dann geht es um Infrastruktur oder bautechnische Fragen oder baurechtliche Fragen. Aber es geht genauso dann um Verkehrsthemen. Es geht um, auch wenn man mal über den Fußball hinausdenken, jetzt auch in der Arena zum Beispiel. Wir haben ja auch da einige, denke ich, für die Stadt wirklich tolle Events gehabt. Ich erinnere mal an das Strandkorb Open Air, wo wir während der Pandemie die größten Konzerte in ganz Deutschland in der Britta Arena hatten, was damals unglaublich toll angekommen ist in der Region, bei den Menschen hier, weil jeder hat gedurstet nach wieder mal zu einer Veranstaltung zu gehen oder zu einem Konzert zu gehen, und das konnten wir ermöglichen. Das sind natürlich dann viele Fragen, damals waren es wegen der Pandemie viele gesundheitsrelevante Fragen, aber auch Sicherheitsfragen, die natürlich wichtig sind, egal ob jetzt bei einem Fußballspiel oder bei Konzerten. Also da gibt es schon viele, viele Berührungspunkte, wo wir als Verein oder auch als Britta Arena darauf angewiesen sind, dass wir da Unterstützung kriegen. Und da gibt es schon mehrere Ebenen, wo das notwendig ist.
Da aber haben Sie jetzt das Gefühl, sind Sie mit der Stadt eigentlich in einem guten
Verhältnis? Ja, also ich muss sagen, sowohl in Taunusstein als auch in Wiesbaden haben wir gute Kontakte und haben wir gute Beziehungen zu der Lokalpolitik. Ich bin ganz ehrlich, ich bin Familienunternehmer. Ich bin sozusagen manchmal Prozesse und Zeitschienen, die Realität sind, leider nicht so gewöhnt. Deswegen bin ich manchmal durchaus auch etwas ungeduldig, wenn es um gewisse Fragen geht, wo manchmal aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht vielleicht nicht ganz so gravierende Probleme eigentlich pragmatisch relativ schnell lösbar erscheinen, sage ich mal, die aber dann doch teilweise, die man vielleicht, ganz ehrlich, sag ich, bei uns würden wir in der Firma wahrscheinlich innerhalb von 4 Wochen lösen. Da brauchen wir dann manchmal 4 Jahre dafür. Und das ist jetzt nicht überzogen. Ja.
Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel gerade im Kopf, an dem Sie uns teilhaben lassen
wollen? Ja, wir haben zum Beispiel jetzt bei der Britta Arena, wie gesagt, es gibt sehr strenge Anforderungen von DFB und DFL, und wir haben Da gibt es eben genaue Anforderungen, wie viele Leute in das Stadion kommen müssen. Dann gibt es dort auch von der Sicherheit sozusagen von Seiten DFL oder DFB gewisse Anforderungen, was dort alles ermöglicht werden muss. Dann gibt es die Polizei, die sagt, sicherheitstechnisch haben wir diese und jene Anforderungen. Wir haben auch zum Beispiel, was Übertragungen angeht, also Profifußball wird ja jedes Spiel live übertragen. Erste, zweite, dritte Liga wird jedes Spiel live übertragen, entweder im Fernsehen oder im Internet. Und dementsprechend ist die Berichterstattung, also das Bewegtbild, extrem wichtig. Da gibt es sehr, sehr klare Anforderungen, damit das TV-Bild oder das Streaming-Bild auch wirklich attraktiv aussieht. Da ist genau vorgegeben, auf welcher Höhe eine Kamera stehen muss, mit welchem Winkel das Spiel auch aufgenommen wird und so weiter. Also viele Details. Und dazu braucht es zum Beispiel einen sogenannten TV-Compound. Da kommt dann eben immer jemand von der Firma, die das dann überträgt, kommt dann da ein riesen LKW mit dem ganzen Equipment logischerweise, und die müssen irgendwo stehen, die müssen irgendwo parken, und dann müssen die ganzen Leitungen irgendwie so verlegen können, dass das für jeden Spieltag immer, also ist sehr, sehr aufwendig, damit das alles funktioniert. Ja, und dann steht vielleicht mal ein Baum im Weg. Und dieser eine Baum ist dann, das dauert dann eben Jahre, bis man dieses Problem irgendwie gelöst hat. Und das sind so Dinge, die ich auf der einen Seite sehr gut nachvollziehen kann, dass man da auch jetzt nicht leichtfertig immer damit umgeht und sagt, so ein Baum ist nicht wichtig. Ich kann das total verstehen. Aber trotzdem, manchmal könnte es, wie gesagt, etwas schneller gehen.
Ja, das ist nun wirklich eine Diskussion, die wir im Moment in Deutschland allgemeinpolitisch an vielen Orten führen, wo man ehrlicherweise sagen muss, wir lassen es ja meistens unter dem Stichwort Bürokratie ab oder Rückbau oder Deregulierung laufen, aber was wir auch von ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern hören, ist eben, die Anforderungen sind ja okay, aber gut, manchmal sind sie vielleicht auch überzogen, aber vor allem die Verfahren dauern zu lange. Also ich glaube, das wird eine der größten Herausforderungen auch nach der Bundestagswahl, mal dafür zu sorgen, dass in Deutschland gewisse Dinge wieder etwas schneller gehen. Aber nun sind sie ja glücklicherweise angekommen, das Stadion steht. Ja. Ich glaube, so die Standardabläufe sind jetzt auch ganz gut eingefahren.
Ja, nochmal, also das war jetzt ein Beispiel, aber nochmal, die Zusammenarbeit ist gut, ist wirklich gut. Wir haben auch mittlerweile, das war nicht immer so, wir haben auch mittlerweile wirklich das Gefühl, dass auch ein Interesse da ist. Ich glaube, es wird auch mehr wertgeschätzt, dass auch der Verein und auch die Britta Arena einiges für Wiesbaden und die Menschen hier tut und auch die ganze Region tut. Und das spürt man schon. Also da muss ich sagen, das war in den ersten Jahren deutlich schwieriger. Mittlerweile ist das, wie gesagt, deutlich besser geworden, und wir haben, glaube ich, wie gesagt, sehr gute, ich sag mal, professionelle Beziehungen und tauschen uns aus und wissen auch, wenn die Stadt irgendein Problem bei uns sieht oder wenn wir irgendwie, was weiß ich, eine Notwendigkeit sehen oder einen Bedarf haben, dann sind wir in der Lage, dann nehmen wir einen Telefonhörer in die Hand oder treffen uns und sind in der Lage, dann direkt auch Themen zu besprechen. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung und die Basis für alles andere, und das ist sehr gut. Wie gesagt, das war jetzt nicht von Anfang an so, muss man ganz ehrlich sagen.
Was würden Sie sagen, ist so vielleicht das Wichtigste für gute Sportpolitik, um eben auch dafür zu sorgen, dass Vereine wie der Ihrige auch florieren und gedeihen und am Ende auch erfolgreich sein können?
Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten beantworte. Ich glaube, das ist noch nicht mal nur bezogen auf das Thema Sport. Ich glaube, dass das Thema noch weitergeht. Ja, ich glaube, dass für den Sport ist das auch sehr wichtig. Manche Leute sagen, früher war Wiesbaden eine Sportstadt, heute ist sie das nicht unbedingt. Aber es gibt natürlich auch in Wiesbaden attraktiven Sport, ob wir das sind. Es gibt andere Vereine wie den VfC Wiesbaden, der ja auch, ein sehr, sehr attraktiver Anziehungspunkt ist für Wiesbaden. Es gibt den Breitensport und den Leistungssport. Aber generell muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir wünschen, wenn Sie mir die Frage so stellen, würde ich mir wünschen, dass insgesamt sozusagen die Stadt, die meiner Meinung nach ein noch viel größeres Potenzial hat als das, was sie heute ausschöpft, dass man noch viel besser und viel mehr erkennen würde, dass diese Stadt eben, damit sie attraktiv ist, auch in der Zukunft, damit sie lebendiger ist, weil sie ist, sie könnte viel lebendiger sein, als sie heute ist, meiner Meinung nach. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, dort an vielen Stellen, egal was es ist, und ich spreche viel auch mit anderen Menschen, die sich sehr engagieren in der Stadt und in der Region hier, die alle das gleiche Gefühl haben, dass man manchmal wirklich gegen Windmühlen kämpfen muss, um irgendetwas nach vorne zu bringen in dieser Stadt. Und man manchmal das Gefühl hat, und ich will da niemandem etwas Böses unterstellen, aber weil Dinge so sind, wie sie sich eben in den letzten Jahrzehnten eingespielt haben, durchaus man manchmal das Gefühl hat, wenn man etwas unternehmen will hier, dass man nicht so die Unterstützung erfährt, die sinnvoll wäre und die man sich wünschen würde und die vor allen Dingen den Menschen zugutekommen würden. Und das ist etwas, was wo ich glaube, dass die Stadt, wie gesagt, viel, viel mehr Potenzial hat. Ich nenne auch gerne ein paar Beispiele. Wir haben hier tolle Sportveranstaltungen gehabt in Wiesbaden. Ich habe da selbst mitgemacht. Hier gab es den Ironman, den 70.3. Es war eine super tolle Veranstaltung. Warum? Ich fand außergewöhnliche Veranstaltung, weil dort Leistungs- und Breitensport in einer Veranstaltung im Prinzip stattgefunden hat. Und das ist etwas, was, ich fand, das war ein ganz, ganz toller Event. Dass wir diesen Event verloren haben, fand ich furchtbar für die Stadt, weil es toll war. Wie gesagt, ich hab zugeschaut, ich habe auch mitgemacht teilweise. Und das war einfach etwas, was ganz Besonderes war. Und sowas dürfen wir einfach nicht verlieren. Es gab natürlich irgendwelche Gründe dafür, aber es darf trotzdem nicht passieren, aus meiner Sicht. Ich nenne ein anderes Beispiel, nicht direkt im Sport, sozusagen Sportaktivitäten, aber dass wir den Ball des Sports verloren haben. Also das Aushängeschild von solchen Veranstaltungen in Deutschland. Das ist unglaublich schade, ja. Und wenn man sich dann auch überlegt, sozusagen aus welchem Grund das dann verloren gegangen ist, dann ist das unheimlich schade für die Stadt. Und ich bin gar nicht, ganz ehrlich, ich war selten auf dem Ball des Sports. Also es ist jetzt nicht so, dass das die Veranstaltung ist, die ich jetzt persönlich für mich persönlich für so wichtig erachte. Aber für die Stadt, dass die Stadt gesehen wird, dass in der Stadt etwas passiert, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Und insofern sind sehr viele Dinge verloren gegangen. Es gibt auch immer wieder was Neues, was passiert. Aber es sind sehr viele Dinge verloren gegangen und das finde ich sehr, sehr schade. Und da glaube ich, wenn man wirklich noch mehr die Motivation und den Wunsch hätte, in Wiesbaden etwas zu bewegen, an allen Stellen, dann glaube ich, könnte hier noch viel mehr gehen in Wiesbaden. Ja, ich denke auch jetzt mal nicht im Sportbereich, jetzt immer kulturell, nehmen wir das Museum Reinhard Ernst. Wunderschönes Beispiel, ja, wo die Stadt ein Riesengeschenk bekommt. Und jetzt, klar, gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob einem jetzt der Bau gefällt oder ob einem nicht gefällt. Ja. Das sind ganz persönliche, subjektive Einschätzungen. Das ist ja ganz normal. Aber es ist doch ohne Frage eine Riesenbereicherung für die Stadt. Und wie lange musste der Mann kämpfen, bis er sozusagen dieser Stadt dieses Riesengeschenk machen konnte? Und das sind so Dinge, die ich meine, wo ich glaube, dass einfach sozusagen das Engagement, was viele Menschen an den Tag legen, das, was viele Menschen hier für die Region und letztendlich auch für die Menschen umsetzen wollen, das, wie gesagt, denke ich, könnte an der einen oder anderen Stelle etwas mehr, ich will gar nicht sagen wertgeschätzt werden, aber mehr unterstützt werden, wirklich im Sinne der Menschen, die hier leben. Das wäre mein größter Wunsch sozusagen. Ist ja, ist zwar nicht Weihnachten, aber ich äußere den Wunsch trotzdem.
Geht noch durch.
Nehmen wir es doch als guten Neujahrsvorsatz was wir in 2025 und auch darüber hinaus wieder voranbringen wollen. Und eigentlich ist es doch auch ganz gut, wenn man einem solchen guten Vorsatz abschließt, oder
Anja? Ja, bin ich absolut dabei.
Dann schlage ich vor, wir lassen Ihren Wunsch einfach mal im Raum stehen, übersetzen ihn politisch in gute Vorsätze.
Aha, gut.
Und, ja. Jetzt nehmen wir Sie aber beim Wort.
Ja, wir haben in diesem Frühjahr vor allem über Bundes, jetzt auch zuletzt über Kommunalpolitik gesprochen. Die Landespolitik ist da noch ein bisschen außen vor, aber ich weiß, irgendwann schlagt ihr auch auf meiner Ebene auf, ganz klar. Also nehme ich mir das auch selber als guten Vorsatz vor und das auch für andere Beispiele natürlich eines solchen herausragenden ehrenamtlichen Engagements, auch wenn natürlich man in der eigenen Stadt immer besonders viel Anteil nimmt. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen, lieber Hankammer, für diesen Einblick in Ihre Arbeit, in die Geschichte und auch in Gegenwart und Perspektiven unseres schönen Fußballvereins in unserer schönen Landeshauptstadt. Und dann würde ich sagen, auf ein gutes und erfolgreiches 2025 für den SVW in Wiesbaden, für Sie, Firma, Familie, alles, was dazugehört.
Naja, und für uns politisch auch. Das, glaube ich, dürfen wir sagen.
Ja, ihr braucht es auf jeden Fall. Ja, ganz bestimmt. In diesem Jahr vor allen Dingen. Und dann auch alles Gute an unsere Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt vielleicht sogar als Wiesbadener das ein oder andere erfahren, was ihr noch nicht wusstet. Und auf jeden Fall wird der Blick ein bisschen anders.
Genau.
Also gute Zeit.
Guten Wünschen.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.